NZZ Folio. Fragt nach.
Herzlich willkommen. Das ist ein Podcast von NZZ Folio, dem Monatsmagazin der Neuen Zürcher Zeitung. Wir sprechen einmal im Monat mit einer Journalistin oder einem Journalisten über eine aktuelle Geschichte, um etwas mehr über die Hintergründe der Recherche zu erfahren. Mein Name ist Aline Wanner, ich bin hier Redaktorin und ich telefoniere heute mit Nicole Anliker in Rio. Nicole, du bist Lateinamerika-Korrespondentin der NZZ und wir haben zusammen mit zwei anderen Kolleginnen für unser aktuelles Heft eine Geschichte geschrieben über Diabetes und dafür hast du eine Diabetespatientin in Rio getroffen. Kannst du kurz erzählen, wie du die überhaupt gesucht und gefunden hast?
Also ich habe Anna Maria Zambi gesucht und gefunden. Ich habe eigentlich einen einfachen Weg gesucht. Ich habe in meinem Umfeld gesucht. Ich habe gefragt in meinem Umfeld, ob irgendjemand kennt oder in der Familie hat, der diese Krankheit hat. Und ich habe dann verschiedene Nachrichten und Rückmeldungen bekommen und habe mich dann für Anna Maria Zambi entschieden. Ich kannte weder sie noch ihren Sohn. Also der Sohn ist eigentlich ein Freund von einer Freundin von mir. Ich habe dann aber mit ihm geredet und habe auch mit der Freundin geredet und habe gefunden, dass es ein sehr interessanter Fall ist, gerade für Brasilien, weil wenn man Diabetes in Brasilien hat, ist die Realität sehr anders, wie man lebt, wo man lebt und in welchem quasi, wie viel Geld man halt hat. Und darum fand ich sie eine spannende Person. Ihr Profil war sehr spannend.
Ich habe ja einen Diabetiker in der Schweiz besucht und dafür bin ich hier in Zürich mit der S-Bahn nach Schaffhausen gefahren und habe dort in einem Café mit ihm Cola Zero getrunken. Und deine Recherche oder dein Besuch der Patientin war ja ein bisschen anders. Du warst in einer Favela. Kannst du davon erzählen? Wie bist du da hingekommen? Wie muss man sich das da vorstellen? Wie ist das so abgelaufen?
Ja, also Anna Maria wohnt in Villa Alianza. Villa Alianza, das ist, es ist eine Favela, ist aber nicht eine Favela im klassischen Sinn, weil es urbanisiert ist. Also das heißt, die Straßen sind geteert, es gibt Elektrizität. Diese Villa Alianza ist im Westen von Rio de Janeiro, das heißt aber schon auch ziemlich weit weg. Also der Westen ist eine ärmere Region, die ganze nördliche und westliche Region von Rio de Janeiro, außerhalb natürlich des Stadtzentrums. Und das gehört zu der Stadt Bangu. Bangu auch ist eigentlich ein Stadtteil von Rio, aber hat selber eigentlich 200.000 Einwohner, also ist wie eine Stadt für sich. Und ich bin dann von mir zu Hause, ich wohne in der südlichen Zone der Stadt, habe ich zuerst ein Metro genommen bis zur Zugstation. Und beim Bahnhof habe ich dann einen Zug genommen in den Westen, quasi Richtung Santa Cruz. Und das ging dann nochmal eine gute Stunde, wo ich da bis nach Senador Gamara, heißt diese Station, gefahren bin. Aber ich hatte fast anderthalb Stunden Anreise innerhalb der gleichen Stadt, vom Süden in den Westen der Stadt.
Und was hast du da angetroffen?
Eben, wie gesagt, man muss sich vorstellen, das sind total andere Lebenswelten in Rio selber, wer wo wohnt. Der Westen, der Norden und der Westen ist nicht nur arm, er ist auch viel gefährlicher aufgrund dessen. Ich bin in Senador Gamara, also ich war in diesem Zug, und ich habe mit dem Sohn von Anna Maria abgemacht, das ist Alan. Er hat mir gesagt, ich soll den Zug nehmen, ich soll da aussteigen. Ich war mit ihm auch im Kontakt während der Zugfahrt per WhatsApp. Und dann plötzlich schreibt er mir, kurz bevor ich ankomme, ja, er würde auf mich warten am Bahnhof. Ich soll jetzt aber das Handy versorgen, das nicht mehr hervornehmen, weil es alles voll, sie sagen dann immer so, es scheo di traffico, die Trafficanti. Und Trafficanti sind halt das ganze Drogenbusiness. Und er fand das dann nicht so eine gute Idee, dass ich das Handy hervornehme. Und dann schreibt er mir nur eine Message und sagt, wenn du rauskommst aus dem Zug, läufst du dann direkt links und du findest mich. Und ich bin dann aus dem Zug ausgestiegen und ich war dann so wie auf einem Perron und sagte dann, okay, wenn ich jetzt logisch denke, muss ich jetzt da links laufen, aber eigentlich gibt es jetzt hier gerade so eine Drehtür, die rausgeht aus dem Bahnhof, vielleicht meinte auch, ich muss raus und da links. Ich bin dann aber auf dem Perron geblieben und mal gelaufen und ich war natürlich eine total exotische Figur für diese Leute, die da waren, weil ich halt sehr weiß bin und blond bin. Und ich habe diesen allen nicht getroffen. Und das waren überall sind sehr, sehr viele Junkies, sind da rumgelegen, sehr arm, alle überall am Boden, auf dem Gleis. Und dann habe ich gedacht, das ist falsch, jetzt muss ich wieder zurück, ich weiß nicht wohin. Und bin dann wieder zurückgelaufen. Und dann hat mich allen angerufen und da habe ich gedacht, ich muss dieses Telefon trotzdem hervornehmen. Hat er mir gesagt, doch, du bist richtig, ich sehe dich von weitem, lauf wieder zurück. Und dann bin ich dieses Perron runtergelaufen, habe dann diesen allen getroffen, der mitten in diesem Chaos stand von Leuten, am Rauchen, ein riesig großer Mann mit Glatze, ganz, ganz tiefe, verrauchte Stimme. Und wir sind dann aus diesem quasi Bahnhof, diesem Bahnhöfchen eigentlich, so wie bei uns im Gemeindebahnhof in der Schweiz. Und da stand ein irgendwie 3 Meter großer Tisch. Und da waren ganz viele Leute, also waren so Verkäufer hinter diesen Tischen und ganz viele Leute, die da angestanden sind. Und auf diesem Tisch waren einfach Berge von Drogen. So richtig, also Berge von Kokain, von Marihuana, von irgendwelchen Pillen, Spritzen hat es gehabt, auch für, um Heroin zu spritzen, obwohl das hier eigentlich nicht so verbreitet ist. Ja, und da sind wir so durchgelaufen und dann ist er stehen geblieben und hat gesagt zu mir, ich sei jetzt hier auf dem Boden, der niemandem gehöre. Hier könne man tun und machen, was man wolle.
Also eine Art rechtsfreier Raum. Oder was hat er damit gemeint?
Ganz genau. Er hat gesagt, hier kannst du, wenn du willst, kannst du jetzt alle diese Drogen konsumieren, die du willst. Da passiert dir überhaupt nichts. Wir können hier machen, was wir wollen. Und dann habe ich, er hat das noch so laut gesagt, hat irgend so eine Weihnachtsbeleuchtung noch aufgehängt auf der Straße und hat dann zurückgeschrieben, genau so ist es. Was ich mega lustig fand. Und dann habe ich aber dann zu ihm gesagt, Ja, rechtsfreier Raum, bis dann aber die Spezialeinheit der Polizei hier reinkommt, dann ist es ja wahrscheinlich dann nicht mehr ganz rechtsfrei hier. Dann könnt ihr auch nicht mehr tun und lassen, was ihr wollt. Und dann hat er sein Gesicht zusammengezogen. Und genau so ist es natürlich. Das sind Orte, wo die Polizei sehr selten reinkommt, aber sie kommen trotzdem immer wieder. Und dann endet das meistens ziemlich böse, weil das endet in heftigen Schießereien und gibt Tote.
Ist so eine Situation für dich Alltag oder war das auch für dich besonders?
Nein, das ist nicht Alltag für mich. Das ist Alltag für sehr viele Menschen in dieser Stadt. Das ist aber nicht mein Alltag. Wie gesagt, typisch lateinamerikanische Großstadt. Je nachdem, wo man wohnt und wo man sich bewegt, sind die Realitäten total verschieden, obwohl man vielleicht nur ein paar Kilometer voneinander eigentlich Luftlinie entfernt wohnt. Aber natürlich ist mir diese Situation bekannt durch meinen Beruf, weil ich schon öfters in solchen Orten war, in Rio, aber auch in anderen Städten, in Caracas oder in Mexico City oder so. Aber zu meinem Lebensalltag gehört das ganz sicher nicht, nein.
Du bist nachher mit allen zu seiner Mutter gegangen, weil sie ist ja die Diabetikerin, die du besucht hast. Wie seid ihr dann dahin gekommen und was hast du da für ein Haus angetroffen oder wo lebt sie überhaupt?
Also die wohnt eigentlich ganz in der Nähe von diesem Bahnhof, wo wir da dieses ganze Szenario angetroffen haben. Wir sind dann eigentlich nur so 5 oder 10 Minuten gelaufen durch das Quartier. Und wie gesagt, das ist ein total, es ist nicht, wie man sich so eine Favela, ein Armenviertel vorstellt, das ist wie gesagt sehr urbanisiert. Und ich bin dann so in ein Häuschen gekommen, das gab ein riesig großes Metalltor davor, die Tür war also diese Metalltür, so wie fast eine Garage eigentlich, wo dahinter dann dieses Haus ist. Ein einfaches Häuschen, alles aus Beton. Und sie saß dann so auf einer Art Schaukelstuhl, quasi in der offenen Tür drin. Also das ist halt auch so, ist super heiß, weil Villa Alianza, das ist ein Ort, wo es sehr oft über 40 Grad warm wird, auch weil es keinen Wind gibt und weil es so ein Kessel ist. Und dann saß sie da in diesem Schaukelstuhl quasi mit der offenen Tür auf die Straße mit einer Nachbarin und hat auf mich gewartet.
Und du hast dann mit ihr über ihre Krankheit gesprochen. Das kann man in diesem Text über Diabetes lesen. Wie habt ihr euch unterhalten? Was für eine Sprache habt ihr gesprochen? Oder hattest du einen Übersetzer dabei? Oder wie arbeitest du da vor Ort?
Nein, ich habe mit ihr auf Portugiesisch gesprochen. Ich bin dann hingesessen. Ihr Sohn hat uns alleine gelassen, was sehr oft eigentlich auch gut ist. Und er hat dann mir später auch gesagt, ich wollte meiner Mutter diesen Moment geben, dass sie darüber reden kann. Und ich bin da zuerst mal da gesessen mit ihr ein bisschen auf dem Schaukelstuhl und hat sie mir ihre ganze Lebensgeschichte erzählt, sehr, sehr lang auch die Geschichte ihrer eigenen Mutter, die auch an Diabetes eigentlich am Schluss gestorben ist. Und ich fand es wahnsinnig interessant, weil das ist eine Frau, die kommt aus sehr einfachen Verhältnissen. In diesem Haus, in dem sie jetzt wohnt, ist sie als Elfjährige mit ihren Eltern hingezogen. Da gab es diese Favela noch gar nicht, es war eines der ersten Häuser. Und sie ist aus sehr einfachen Verhältnissen und hatte aber so klar, wusste sie, wie diese Krankheit funktioniert und was man wie machen muss. Ich sprach mit einer Expertin und ich war totale Laie gegenüber ihr. Und habe mich auch als das geoutet, damit sie mir schön Schritt für Schritt erklärt, was für sie bedeutet, wie sie was macht. Und wir sind dann auch zusammen in die Küche gegangen und wo sie mir alles ganz genau erklärt hat, quasi wie sie halt ihren Blutzuckerwert misst, diese Spritze. Sie sieht fast nichts mehr. Als ich da auf dem Schaukelstuhl mit ihr redete, habe ich das nicht wirklich gecheckt. Sie hat mir das zwar gesagt, dass sie diesen grauen Star hat, auch aufgrund der Diabetes. Aber sie saß halt da und als wir dann zusammen in die Küche gingen und sie mir eigentlich alles erklären wollte, was wie funktioniert, von ihren Messgeräten bis zu ihren Streifen, habe ich gemerkt, dass sie eigentlich die ganze Zeit total blind um sich tappte, um die einzelnen Sachen zu suchen. Also sie sieht wirklich sehr, sehr wenig.
Du bist seit 2018 Lateinamerika-Korrespondentin. Woher kommt eigentlich dein Interesse für diese Weltgegend?
Seit ich ganz jung bin, ehrlich gesagt. Ich habe meine Matur gemacht und bin dann nicht direkt zur Uni gegangen und bin nach Mexiko gegangen und bin da lange geblieben und habe da zuerst gearbeitet und bin erst nach ein paar Jahren wieder zurückgekommen in die Schweiz. Ja, ich kann ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht mehr, warum ich als 19-Jährige damals gefunden habe, ich muss jetzt unbedingt nach Mexiko ziehen. Aber das habe ich so gemacht und bin dann auch viel länger geblieben, als es eigentlich geplant war. Geplant waren ein paar Monate, es ist sehr viel länger draus geworden. Und ich bin dann nachher zurück in die Schweiz gegangen und wusste auch irgendwie, war irgendwie total angetan von dem Ganzen und habe mich dann akademisch auch spezialisiert. Also ich bin Historikerin, habe eigentlich sehr viel mehr Historisches gemacht in dem Moment zuerst als politisch und bin seitdem auch immer wieder zurück, dann in der Schweiz gearbeitet, akademisch, dann später journalistisch, aber eigentlich immer mit dem Link klar zu der Region.
Und das ist jetzt eigentlich dein Traumjob?
Das ist definitiv mein Traumjob, ja. Absolut. Wenn ich es mir hätte ausmalen können mit 19, ich glaube, ich hätte genau das gesagt, dass ich das machen würde, wenn ich mir meinen Traumjob ausmalen dürfte. Ja, absolut. Ich bin total privilegiert, dass ich mein Geld verdienen darf. Erstens mal in einer Weltregion, die mich wahnsinnig fasziniert, jeden Tag neu überrascht. Immer wieder jeden Moment wieder denke, unglaublich. Manchmal verliere ich meine Nerven, aber die größte Zeit kann ich auch drüber lachen oder finde es eigentlich nur interessant und erfrischend. Aber ja, definitiv, ich fühle mich sehr privilegiert, darf ich das machen und darf ich hier sein und darf auch natürlich, was mit meinem Job zu tun hat, nicht nur hier leben, sondern darf auch in Gegenden gehen, in die ich nie gehen würde, wenn ich reisen würde, weil sie arm sind, weil sie total ab vom Schuss sind und ich Leute treffe, die ich ja nie treffen würde und mit denen reden darf und sie mir sehr viel über sich erzählen und ich lerne dabei sehr viel.
Nicole, herzlichen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Freude.
Vielen lieben Dank, Aline.
Das war ein Podcast von NZZ Folio. Sie können uns nachhören auf der Website der NZZ oder auch auf Apple Podcast oder Spotify unter NZZ Folio fragt nach. Die nächste Folge unseres Podcasts erscheint in einem Monat und es geht um das Restaurant respektive um die Beiz, wie wir auf Schweizerdeutsch sagen.
NZZ Folio fragt nach.